Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Euer Audio-Podcast rund um das Thema digitales Advertising.
Hallo und herzlich willkommen zu Das Facebook-Marketing-Update. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften aus den Bereichen FMCG, dem Handel, Entertainment, Medien und neuerdings auch Tech und Telco. In unserem Podcast, der monatlich stattfindet, befassen wir uns mit den aktuellen Themen des digitalen Marketings und des digitalen Wandels. Und heute habe ich zwei Urgesteine, Giganten der Digitalindustrie hier im Studio. Ja, das ist der Philipp Westermeier, ja, seines Zeichens, Erfinder und Gründer der Online-Marketing-Rockstars, und Florian Heinemann, Startup-Gott der ersten Stunde. Ja, viele Firmen gegründet und erfolgreich an den Markt gebracht. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für den Philipp.
Viel kleinere Maße.
Wollt ihr euch einmal kurz selber den Zuhörern vorstellen?
Ja, das Relevante hast du ja über mich jetzt schon gesagt.
Mit der Humbleness, die ich eben euch entgegengebracht
habe. Genau, also der OMR-Macher und am Ende jetzt, würde ich selber sagen, so ein bisschen Medienunternehmer vielleicht. Und vorher auch schon im digitalen Marketing ein, zwei Firmen gemacht, aber nicht auf dem Niveau wie ein Florian Heinemann.
Ja, Florian Heinemann auch seit 99 im Bereich unterwegs, in der Tat auch Unternehmen gegründet, das auch erfolgreich, aber ich glaube, meine Leidenschaft ist investieren. Das hat auch ehrlicherweise besser geklappt als Gründen, wobei das Gründen war okay, aber das Investieren war sehr gut, und das habe ich sowohl als Business Angel länger gemacht und dann bei Rocket 5 Jahre lang und jetzt eben seit 7 Jahren Project A als eigenen Fonds unterwegs, in der frühen Phase und Series A.
Genau. Spannend. Sehr gut, das ist vielleicht auch ein schönes Einstiegsthema, Investitionen. Ja? Wie investierst du und was sind deine Investitionsentscheidungen, wenn das für dich so gut?
Ja, also ich habe eben sehr lange als Business Angel investiert. Das ging mal sehr schnell. Das war im Prinzip ein Treffen mit einem Team, und das war auch in der Regel sehr frühphasig. Also Business Angel Investments sind ja in der Regel immer die ganz früh passieren. So die ersten 500.000 bis mittlerweile geht das bis zu 1,5 Millionen. Also Angel-Runden sind deutlich größer geworden. Und davon habe ich dann irgendwelche Tickets, 25.000, ich glaube das Größte, was ich mal gemacht habe, war 100.000 Euro, wo ich dann mehr oder weniger nach einem Meeting mit einem Team das dann committed habe. So in der Regel in der Gruppe mit anderen. Und da ging es in der Regel immer grob um die Marktopportunität, aber zu 70% würde ich mal sagen, glaubt man, dass die Leute das oder irgendwas anderes halbwegs sinnvoll hinkriegen. Das ist eigentlich eine reine oder eine sehr, sehr starke Teamwette. Und je später man investiert, desto mehr Zahlen vorliegen, desto stärker verlagert sich das von, wie schätze ich jetzt das Team und die grobe Opportunität ein, in ja, einfach einen relativ standardisierten Kriterienkatalog, der auch sehr stark auf Produkt-Traction, Verteidigbarkeit und natürlich dann auch die finanziellen Kennzahlen abstellt. Und wenn man jetzt in eine Growth-Phase geht und noch später, desto wichtiger werden im Prinzip die Zahlen. Also das verlagert sich ein Stück weit von Team ist alles plus die Idee hin zu, wie sehen die Kohorten aus. Das ist also mir wichtiger, als ob jetzt das Ding irgendwelche EBITs macht, sondern mir geht es im Prinzip immer darum, kommt das Produkt gut an, also gibt es einen guten NPS, gibt es ein gutes Wiederholungskaufverhalten, und dann letztendlich auch auf Einzelkundenbasis rechnet sich das. Also uns ist weniger wichtig, dass die gesamte Basis sich rechnet. Das ist bei den Sachen, wo wir investieren, eigentlich nie der Fall. Sondern bei uns geht es immer darum, sieht es so aus, dass das auf Einzelkundenebene gut funktioniert, sowohl traktionsseitig als auch finanziell. Und wird sich das dann irgendwann, wenn da genügend Kunden da sind, wird sich das dann rechnen. Das heißt, die nächste entscheidende Frage ist eigentlich immer, funktioniert der Vertriebsansatz oder funktioniert der Marketingansatz? Oder kann er zumindest funktionieren, wenn gewisse Dinge gegeben sind? Das sind eigentlich so die Sachen, die wir uns dann anschauen. Ja. Und wir investieren immer so, wir haben eigentlich immer so 2, 3 Schwerpunktbereiche. Also ich bin jetzt kein großer Freund von monothematischen Fonds, ne, wo du sagst, ich mache jetzt nur PropTech oder nur Fintech, weil wenn du frühphasig investierst, bist du ja darauf angewiesen, dass dein Investmentschema oder Investmentansatz über 8, 10, 12 Jahre funktioniert, ne? Und ob jetzt ein Thema heiß ist oder nicht, auf 8 bis 10 Jahre vorherzusagen, ist eigentlich nicht möglich. Das heißt, wir versuchen eigentlich immer in einem Fonds 2 bis 4 Themenschwerpunkte zu haben, die auch regelmäßig überprüft werden. Ja. Also bei uns wirst du nie einen monothematischen Fonds sehen, sondern immer im Sinne der Diversifikation 22 bis 25 Unternehmen aus 3 bis 4 Themenfeldern, um sozusagen eine gewisse Diversifikation dann auch auf der Ebene herzustellen. Genau.
Ja. Das Thema Kundenbeziehung und Kundenmanagement hat sich durch die neuen strukturellen und technologischen Möglichkeiten verändert. Was sind für dich da die größten Herausforderungen? Was muss beherrscht werden? Was ist wichtig?
Ja, ich glaube, es gibt eigentlich zwei Ansätze. Entweder ich agiere auf den Plattformen, also ich bin auf Amazon ein Händler oder auf eBay ein Händler, oder ich versuche, also habe dann damit eigentlich keine direkte Kundenbeziehung, ne, sondern ich bin im Prinzip auf Gedeih und Verderb, auf das Wohlwollen von Amazon oder eBay angewiesen, was bei eBay jetzt eine angenehmere Perspektive ist. So, oder wenn ich den Anspruch habe, ein Business zu bauen, wo ich in direkter Kundeninteraktion stehe, also direkte Kundenbeziehungen aufbaue, dann baue ich die in der Regel über Google oder Facebook oder Taboola, Outbrain, was es dann noch so gibt, auf. TV, theoretisch auch. Und dann ist eben die Herausforderung, dass diese Kunden wiederkommen müssen in irgendeiner Form. Weil was sich eigentlich schon zunehmend zeigt in der Plattformökonomie, das liegt an euch, das liegt an Google und so weiter, hast du letztendlich eine Oligopolisierung des Kundenzugangs, verbunden mit einer Versteigerung, die dahinter liegt, also euer Bidding-System. Und das führt letztendlich dazu, dass du auf einer Ersttransaktion in der Regel nicht profitabel bist. Das heißt, wenn du Kunden akquirierst, gibt es wenige Businesses, die dauerhaft auf einer Ersttransaktion profitabel sind. Das heißt, du baust ein Business, was in irgendeiner Form Repeat Purchases, Wiederholungskäufe generiert. Das geht über eine gute Kundenexperience, dass die Leute sich äußern in Form von einem guten NPS oder aber eigentlich, und dann brauchst du ein vernünftiges CRM in der Regel. Aber das Business muss natürlich auch eines sein. Das ist jetzt die Schwierigkeit bei irgendwelchen Matratzengeschichten zum Beispiel. Selbst wenn du da einen Top-Job machst, wo ist dann der Repeat Purchase? Vielleicht ein Deckchen oder ein Kissen oder so. Aber die Frage ist eben, man muss sowohl vom Businessmodell das aus meiner Sicht so designen, dass man überhaupt die Chance hat, einen Repeat Purchase zu generieren. Und dann muss der natürlich auch kommen, entweder aktiv getriggert oder eben aus der reinen Kundenzufriedenheit heraus. Und das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, eine halbwegs effiziente Erstkundentransaktion und dann Folgetransaktionen. Das ist eigentlich egal, ob das im Reisebereich, im E-Com-Bereich ist, eigentlich überall, wo man mit Kunden interagiert. Wird es tendenziell so sein, dass in der Plattformökonomie eine Ersttransaktion in den seltensten Fällen, zumindest auf mittlere Sicht, profitabel zu gestalten ist. Und das ist eben die große Herausforderung, weil das natürlich viele Hersteller von Produkten so nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Ja.
Lass mal ein bisschen spezieller reingehen. Und,
Also bei Tickets geht das. Unsere Event-Tickets sind manchmal auf der ersten Bestellung profitabel. Das würden wir über Facebook verkaufen zum Beispiel. Das ist ein gutes Business in der Hinsicht. Also wir sind leider nicht so gut skalierbar. Ne? Und kann man nicht so viel verkaufen wie bei Schuhen. Aber zumindest geht das.
Ja, das glaube ich. Sag mal, lass mal spezifischer in die Kategorien reingehen. Ich habe da ja so eine persönliche These. Ich glaube ja, dass die Low-Interest-Product-Kategorien, und da sind wir schnell bei FMCG, von diesen Veränderungen mittel- bis langfristig disruptiver betroffen sein werden, was die Fragestellung nach der Distributionsstrategie nach der richtigen betrifft und dass es für High-Interest-Products anders aussehen wird. Wie ist eure Sichtweise zu dem Thema?
Ja, absolut genauso. Also ich glaube, die Frage ist bei dem Low-Interest, wenn es nun schon Low-Interest ist, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, sich irgendwie erkennbar zu differenzieren. Wenn es sie nicht gibt, dann ist es ganz schwierig, glaube ich, weil dann geht es ja auch irgendwie gegen Eigenmarken, im Zweifel bei Amazon gegen die Amazon-Eigenmarken. Und dann ist es kaum zu gewinnen auf Dauer, aber je besser, also am Ende ist immer die Frage, Low Interest und High Interest genauso, wie schaffe ich es, mein Produkt vor dem Kauf zu differenzieren? Und ich glaube, das ist vielleicht die noch entscheidendere, also ist das möglich? Das ist vielleicht die noch spezifischere Betrachtung, als jetzt zu sagen, ist das jetzt Low Interest oder ist das High Interest? Weil das ist eine Kategorie, die jetzt aus meiner Sicht in der Marketingwelt gar nicht so interessant ist wie die Frage, gibt es da erkennbare Differenzierung, ja oder nein?
Also ich würde es auch ein Stück weit unterstützen und sagen, ich unterscheide es immer so ein bisschen zwischen sozusagen Kommunikationsmarken, also die quasi nicht kreiert wurden auf Basis von irgendwelchen Produkt- oder Service-Bundle-Eigenschaften, sondern
die klassische Brand,
meinst du? Genau, so, wo du jetzt sagst, wenn du jetzt mal objektiv drauf guckst, gibt es da irgendeine Differenzierung bei Pringles oder so, ne? Sehe ich jetzt nicht. Das ist ein Standard-Chip, der okay schmeckt, zu einem Premium-Preis. Und der Premium-Preis wird letztendlich gerechtfertigt über eine reine Kommunikationsmaßnahme, die stattgefunden hat. Und ich glaube, sozusagen die reinen Kommunikationsmarken, die werden quasi entlarvt von den Eigenmarken von Amazon, aber auch fairerweise von der Rewe und von der Edeka und sonst was, die ja auch in ihren Eigenmarken deutlich besser geworden sind. Und ich glaube, wie das nicht so stark betrifft, ich bin mir auch nicht so sicher, ob es High Interest, Low Interest ist, sondern ich glaube eher, wenn du jetzt so mal ins Luxussegment gehst, Gucci und so weiter, die es halt geschafft haben, eine sehr starke Emotionalisierung ihrer Marke zu erreichen. Das ist jetzt schwerer, ne, auf der Eigenmarkenebene, weil sozusagen du jetzt ein LVMH-Produkt ist in der Regel halt ein Statussymbol, ne, was halt sehr stark emotionalisiert ist. Und das jetzt über Eigenmarken herzustellen, ist vermutlich sehr schwer. High Interest kannst du eigentlich sogar sehr gut als Eigenmarke ersetzen, weil du sozusagen dann mit objektiven Produkteigenschaften dich differenzierst und überzeugst. Also meine Differenzierung, die ich eher sehen würde, sehr starkes Emotionalisierungspotenzial und Rechtfertigung des Premiumpreises über irgendwelche emotionalen Faktoren, ne? Das ist eher ein Differenzierungsfaktor als High Interest, Low Interest. Weil, sag mal, Casper ist ja häufig genanntes Beispiel, das ist ja eigentlich ein High-Interest-Thema, ne? Worauf schlafe ich jetzt? Oder das haben die auch ein Stück weit zu einem High-Interest-Thema gemacht. Und da kann man dann zumindest versuchen, sich über objektive Produkteigenschaften zu differenzieren und über Storytelling. Und das machen sie ja auch sehr geschickt.
Ein Gedanke, der da vielleicht auch noch ganz interessant ist, was wir so in den letzten Jahren beobachtet haben, ist am Ende, und das ist ja sehr für die Nutzer oder für Käufer sehr, sehr erfreulich, ist nochmal eine ganz andere Relevanz in der Beschaffenheit und Qualität des Produkts selber. Also das ist neben der Kommunikations- oder Emotionalisierungsfrage, die Florian gerade sagte, finde ich, total entscheidend, weil was wir ja so 80er, 90er Jahre gesehen haben, ist ein okayes Produkt mit sehr viel Werbedruck verkaufen und dann dafür sorgen, dass es schon irgendwie auch akzeptiert wird. Dann haben die Leute gesagt, okay, kaufe ich halt irgendwie hier die Chips, steht sich am Fernsehen und ist irgendwie das Beste, was ich jetzt gerade kriegen kann. Fertig aus. Und ich glaube, mit dem zunehmenden Rückgang von diesen klassischen großen Brand-Marketing-Kanälen wie Fernsehen, ist es halt noch wichtiger zu gucken, dass wenn ein Produkt einmal verkauft wurde, dass es irgendeine Qualität in sich selber trägt, die Repeat-Käufe erzwingt. Bestenfalls natürlich einfach eine schiere Qualität oder irgendwas anderes, was dafür sorgt. Und Qualität, ne, sorgt dann bestenfalls für Word of Mouth und für Empfehlungen und für sowas. Und das ist natürlich nicht einfach, aber es verschiebt ganz viel Fokus weg vom klassischen Marketingkanälen hin zum Produkt selber eigentlich. Und das ist, glaube ich, eine Überlegung, die man auch nochmal haben kann neben der Emotionalisierungsfrage.
Dass ich vielleicht noch einen letzten Aspekt für Sie entspannt finde dazu. Ja. Ich glaube, was man auch sehen muss, und das geht so ein bisschen in diese Richtung oder supportet den Punkt, wenn man halt sieht, wie halt Bewertungen so ein Stück weit die Funktion von Marken substituiert haben, jetzt auf Amazon, aber auch auf anderen Plattformen, ne, wo du sagst, und das spielt eben genau in diese Richtung, weil in den Bewertungen dreht sich es ja eben häufig um objektive Produkteigenschaften. Und indem man sozusagen quasi die Bewertung crowdsourced und kombiniert das in ein Rating zwingt, hast du im Prinzip eine objektivere Maßzahl oder KPI dafür, wie gut jetzt ein Produkt wirklich ist. Ne? Und wenn man sich, glaube ich, sein eigenes Kaufverhalten sich anschaut auf Amazon und so weiter, ist es zumindest bei mir so. Und wenn man sich Studien anschaut, bin ich da jetzt kein Einzelfall, ist eben gerade bei solchen Produkten dann immer stärker bewertungsgetrieben als jetzt markengetrieben. Ne? Und ich glaube, also zusammengefasst kann man, glaube ich, schon sagen, das traditionelle Verständnis von dem, was ist eine Marke und was ist auch die Wirkungskraft von einer Marke und die Relevanz von einer Marke im klassischen FMCG-Sinne, das nimmt auf jeden Fall ab. Und ich glaube, da müssten Markenhersteller deutlich stärker, als sie das bisher tun, vermutlich sich ein bisschen stärker auf diese neue Welt einstellen, sagen, Bewertung ist sehr wichtig, Konsumentenfeedback ist sehr wichtig, direkte Kundeninteraktion ist sehr wichtig, objektive Produktvorteile und Differenzierung sind sehr wichtig und eigentlich ein Stück weit weniger dieses Kommunikationsthema, ich baue eine Marke auf über Kommunikationsmaßnahmen, ohne dass das jetzt wahnsinnig substanziell wäre auf der Produktebene. Und ich glaube, das ist, kann man, glaube ich, schon zusammengefasst sagen, dieser Ansatz, den Marken gemacht haben, ich glaube nicht, dass jetzt Markenhersteller weggehen, ne? So, aber ich glaube, wenn man mal sagt, auf 5 bis 10 Jahre, dass die besser da stehen, mit dieser Art und Weise zu agieren als heute, halte ich jetzt mal für hochgradig unwahrscheinlich, weil sagen wir mal, eigentlich sämtliche Trends gegen sie laufen. Ich glaube, man darf auf der anderen Seite auch diese Direct-to-Consumer-Marken nicht überschätzen, also Casper und Dollar Shave Club und sowas immer so als Beispiele, sind im Vergleich zu normalen großen Konsumentenmarken immer noch klein, ne? Das darf man immer nicht vergessen. Also sie haben sehr viel Share of Perception und Aufmerksamkeit und was sie dann wirklich im Shelf-Space haben oder sozusagen im gesamten Konsumentenspending an Anteil haben, ist immer noch relativ gering. Das nimmt zu, aber es ist immer eher noch ein Nischenphänomen und ich glaube, da darf man sich nicht täuschen lassen. Aber ich glaube, die grundsätzlichen Trends, die sind, glaube ich, trotzdem die für die diese Marken stehen oder diese Art der Marken, das ist, glaube ich, evident. Ich glaube nur, dass eher sozusagen sich die Amazon-Eigenmarken anzugucken und deren Entwicklung wahrscheinlich das Spannendere oder das Relevantere in jetzt in diesem Feld ist.
Ja, also die Produktrealität, ja, die wird wichtiger als die Produktwahrnehmung. Das ist im Prinzip vielleicht das, was zusammenfasst. Würde ich auch zustimmen. Eine große Herausforderung. Das heißt, ich würde auch nochmal das Thema gerne aufgreifen wollen, dann die Kundenbeziehungen und Kundenexperience oder Markenexperience aufbauen. Das verändert sich ja und verlagert sich ja. Was sind erfolgreiche Konzepte, die funktionieren können in dieser spannenden Übergangsphase?
Im Bereich der Kundenbindung?
Ja.
Also das ist eine ganz interessante Frage, weil wir das uns selber halt immer fragen, was sind gute Cases für CM? Ich bin jetzt bestimmt seit anderthalb Jahren laufe ich durch die Welt und suche nach guten CM-Beispielen und stelle fest, so wahnsinnig viele, die einen total umhauen, gibt es gar nicht. Es gibt ne, dieses klassische Booking, also sehr ausdauernd und an der Grenze zur Belästigung einem sozusagen Notifications oder irgendwas senden. Das geht und das ist, auch wenn man sich das anguckt, offensichtlich nicht ganz unerfolgreich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einfach sozusagen eine hohe Frequenz und eine ja, fast grenzüberschreitende Nerverei nun das Ende der Fahnenstange ist, glaube ich nicht. Und dann gibt es halt wenige jetzt Beispiele, die total, also ich meine, wenn man sich anguckt, so Zalando hören sagen, weiß ich nicht, fast ein Drittel des Umsatzes mit irgendwelchen CM-Maßnahmen, Newsletter und so. Also es ist schon sehr, sehr erfolgreich, aber jetzt auch gar nicht mit irgendwie, nach meiner Wahrnehmung, ich bin da jetzt Kunde, unfassbar geschickten oder nicht für möglich gehaltenen Konzepten, sondern einfach mit E-Mail und irgendwie wissen, was er zuletzt gekauft hat und wann er Geburtstag hat und wann Weihnachten ist. Das ist, aber es reicht ja schon aktuell. Ne? Aber ich glaube, dass da noch viel, viel mehr kommen kann. Sozusagen, es ist ein klassischer CRM. Und dann, wie gesagt, auch immer die Frage, was für ein CRM ergibt sich aus dem Produkt selber. Also ich stelle halt fest, dass Produkte, die erfolgreich sind, jetzt Nespresso und diese ganzen Sachen, die halt irgendwie ein CRM eingebaut haben. Ne? Also da gibt es jetzt ja immer mehr Beispiele für Sachen, die eigentlich erfunden werden für eine CRM-Welt oder für eine Wiederkaufswelt. Und das ist schon, glaube ich, ganz klug, sich zu fragen, wenn man jetzt ein Produkt hat, wie gelingt es mir, auf Basis des Produkts immer weitere Käufe zu erzwingen. Insofern fand ich es auch überraschend, dass jetzt gerade bei den Vertical Brands jetzt Matratzen so ein großes Thema war, weil Flo hat ja gerade gesagt, die erste Transaktion ist immer schwierig, bei Matratzen vielleicht noch besser möglich, aber es gibt eigentlich da jetzt keinen erkennbaren Wiederkauf, also Kissen vielleicht, also, aber es ist, deswegen habe ich das Thema so lange mit staunenden Augen angeschaut, bei anderen Sachen ist es halt zumindest ein bisschen klarer.
Ja, ich finde, also das ist für uns auch, wenn wir jetzt investieren, machen das ja ab und zu, ich habe auch privater zum Teil investiert. Das ist für mich jetzt mittlerweile schon eines der wesentlichen Kriterien. Was ist die natürliche Wiederholungskaufquote, ne, in einem bestimmten Bereich? Windeln.
Welche Increments kann Marketing oder Kommunikation dann tatsächlich herstellen oder Kundenbindungen, Kundenbeziehungen?
Ja, beziehungsweise muss sozusagen dann auch wieder, welchen, wenn du jetzt Neukunden gewinnst, ne, was kommt dann sozusagen an natürlichem Folgegeschäft, wenn du jetzt einen guten Job machst in der Kundenexperience. Und ich meine, das kann man natürlich versuchen zu erzwingen mit irgendeiner Form von Abo.
Ja? Ja, zum Beispiel.
So, aber das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Wenn jetzt die natürliche Repurchase Rate einfach nicht hoch ist, dann macht auch ein Abo-Modell in der Regel keinen Sinn. Bei sowas wie so einem HelloFresh-Konzept oder so kann das Sinn machen, weil das natürlich theoretisch Dinge sind, die man regelmäßig macht. Also was ganz gut funktioniert, so Windeln, bin ich auch investiert, Lillidoo, das funktioniert gut. Ne? Aber klar, wenn du natürlich drei Kinder hast und du bist mit der Windel zufrieden, dann kaufst du natürlich auch neue. Ne, so, also wo du es auch siehst, im Bereich Tierfutter gibt es einige Marken, die ganz erfolgreich sind, im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, weil die sich natürlich viel leichter tun, 3, 4, 5 Käufe pro Jahr zu erzeugen. Also das ist für uns immer so eine Grenze, die ich jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich hergeleitet habe, aber wenn du unter 2,5, 3 Käufe pro Jahr bist, ist zumindest jetzt mal unsere Beobachtung, dann kommst du eigentlich nicht in so eine Marketingkostendegression, ne, die du jetzt bei einem Zalando gesehen hast, die du bei About You gesehen hast, wo quasi mit steigender Repeat-Purchase-Anteil, der quasi natürlich kommt, die Marketingkostenquote so geht. Das ist ja quasi invers miteinander korreliert. So, und wenn du das halt nicht hast, kommst du eigentlich nicht in eine Marketingkostendegression und dann kommst du eigentlich nie in die Profitabilität. Und das ist eben so ein bisschen die Problematik. Aber ich gebe nochmal vielleicht zu dem Punkt, was du sagtest, Philipp, mit CRM. Ich würde das unterstreichen. Die meisten CRM-Konzepte, die wir heute sehen, basieren im Prinzip auf, ja, was hat die Person angeguckt, gekauft, Logik in irgendeiner Form. Und ich glaube, wo man sich noch schwer tut, und das Ganze wird jetzt vielleicht noch so multikanalmäßig, also dass man auch Facebook Custom Audience nutzt dafür und Push-Notifications, nicht mehr nur E-Mail. Ne? Also es ist ja aus einer E-Mail, also du kommst aus einer Katalog-print-zentrischen Welt, dann hat sich das weiterentwickelt.
Das sind die gleichen
Mechaniken, ne? So, und jetzt hast du noch so diese multikanalige Geschichte, was immer mehr hinkriegen. Und ich glaube, was dann so die nächste Stufe werden würde, ist, dass wir in der Lage sind, als Marketeers oder CRM-Leute Trigger zu setzen bei Kunden, um dort letztendlich einen Wiederholungskauf oder irgendeine eine Transaktion zu triggern, die eben nicht aus dem Wiederholungskauf, die nicht aus den bestehenden Käufen kommt. Und das ist, glaube ich, das Verständnis, wie das gehen kann, ist, glaube ich, zumindest mal in der westlichen Welt noch nicht so ausgeprägt. Wer das angeblich schafft, ist Alibaba, ne? Weil die halt irgendwie in der Lage sind, natürlich nochmal über Social-Media-Aktivitäten plus Alipay plus diverse Transaktionsplattformen natürlich nochmal ein deutlich kompletteres Bild eines Kunden haben und deswegen wahrscheinlich auch in der Lage sind, Momente zu erkennen, wo man dem jetzt noch was anderes empfehlen kann, was vielleicht ein bisschen entfernter ist, als das hat er jetzt letzte Woche gekauft. Ne? So, aber ich glaube, da tut sich natürlich der normale deutsche E-Commercer, ne, tut sich damit natürlich auch sehr schwer, überhaupt diese Momente zu erkennen und zu kreieren, weil natürlich dessen Datenbasis sehr gering ist. Ne? So, und da muss man natürlich auch gucken, was wird da gehen. Aber da gebe ich dir komplett recht, dort irgendwelche skalierbaren Konzepte zu finden, wie man Kunden sinnvoll ansprechen kann, ohne dass sie das als belästigend empfinden. Also wir glauben so ein bisschen, dass der Weg wahrscheinlich geht über Content und Storytelling, ne, dass man sozusagen gut Kunden gute Geschichten erzählen muss, die dann irgendwie zeitverzögert dazu führen, dass das da eine gewisse Kaufneigung gibt. Aber diesen Prozess zu verstehen und zu implementieren und den Fortschritt auch in diesem Prozess mitzubekommen, das ist natürlich in unserer Datenschutzsphäre, ne, gar nicht so einfach. Und es ist ja okay. Ich meine, dafür haben wir uns jetzt als Gesellschaft entschieden, aber es macht natürlich das Leben des Marketeers nicht so einfach, weil du natürlich ziemlich viel im Nebelstoch hast. Aber eigentlich muss in diesem Content-Bereich, würde ich jetzt mal vermuten, liegt der Schlüssel. Die Frage ist natürlich nur, wie kriegst du das sinnvoll implementiert? Weil natürlich diese Ursache-Wirkungsbeziehung im Sinne von, ich mache was auf der Content-Seite, was passiert, was tut der Kunde dann? Er muss ja schon für mich erkennbar und trackbar agieren. Das heißt, da bin ich immer auf der Ebene des Klicks. Und das ist natürlich, oder ich muss ihn irgendwie befragen, so, um rauszufinden, gab es. Das ist für mich so eine Schwierigkeit.
Ja, die Frage nach dem Klick oder das Attribuierungsmodell, wenn man so möchte. Und die Touchpoints und die Wirkung, das Thema Multi-Touch-Attribution, sind wir da, wo wir sein müssen oder fehlt da noch einiges?
Nein. Also, ja. Also,
das ist ein spannendes Thema. Weil du hast eben gesagt, Alipay, meines Erachtens ist strukturell der große Unterschied halt, dass tatsächlich da die Conversion-Loop, wenn man so möchte, geschlossen wird. Ja. Und bei uns sind sie halt speziell im Offline-Conversion-Bereich noch nicht geschlossen.
Genau.
Das heißt,
also,
so eigentlich,
Fällen, ne?
Ja, Ursache-Wirkung also, fehlt.
Ein Payback könnte das schließen, partiell zum Beispiel. Ne? So, ihr könntet das sicherlich schließen, Google könnte das sicherlich zum Teil schließen. Aber das sind natürlich immer Silos. Ne? So, ich glaube, die Schwierigkeit ist halt, in dem Moment, wenn du dich in mehreren Ökosystemen bewegst und auch kein so großes Kundenbindungsprogramm hast, dass jetzt immer 70% deiner Kunden oder wie viel auch immer mit deiner Kundenkarte im Offline-Bereich dann bezahlen, dann ist es eben sehr schwer, diesen Loop zu schließen. Und ich glaube, dieses Multi-Touch-Attribution, also ich sehe das jetzt nur bei uns, aber wir tauschen uns auch relativ viel mit anderen Unternehmen aus, die da vermeintlich sehr weit sind. Nee, es ist nicht gelöst. Ne? Also innerhalb von Facebook klappt das ganz gut, aber wenn du da natürlich gewisse Maßnahmen außerhalb hast, wie kriegst du das dann wieder zusammen? Ne? Weil du musst das im Prinzip ja eine neutrale Instanz überführen, irgendeine Art von Data Warehouse, Datensammelstelle, die Facebook drin hat, die Google drin hat, die andere Maßnahmen drin hat. Und was du schon siehst, es ist sehr schwer, überhaupt eine Datenbasis herzustellen, ne? Weil ihr natürlich die Daten nicht vollständig zur Verfügung stellt, Google tut das nicht, diverse andere tun das auch nicht, ist auch völlig okay, dürft ihr wahrscheinlich auch datenschutzrechtlich gar nicht. Aber das ist eben, und viele Daten, selbst wenn die Leute die zur Verfügung stellen würden, gibt es gar nicht, ne? Also gerade in diesem Offline-Loop. Und da das zusammenzubringen, damit tun sich sehr viele sehr schwer. Ne? Und das wäre ja die erste Voraussetzung, überhaupt eine Basis zu haben dafür, ein sinnvolles Multi-Touch-Attribution-Modell. Ja. Ja, ich weiß, aber das ist natürlich schon sehr schwer. Und letztendlich müsste man da übergreifend zusammenarbeiten. Ne? Also müssten halt die verschiedenen Ökosysteme, damit das wirklich gut ist, müssten, und das geht halt in der Alibaba-Welt, geht das, ne? Weil die halt relativ große Teile des Ökosystems besitzen und kontrollieren. Aber für uns ist eben sozusagen auch eine der Kernfragen, selbst wenn du dieses Modell dann gelöst hast, was wir zumindest sehr, sehr häufig sehen, wir nennen das den Execution Gap, selbst wenn du dann ein für dich funktionierendes Allokationsmodell hast oder Attributionsmodell, Wie agierst du dann auf Basis dessen in der Budgetallokation? Das hört sich immer so einfach an, merken wir nur in der Praxis, ist echt schwer, ne? Weil du auch häufig dann natürlich denn das Nächste, worauf du dann stößt, ist diese immer noch relativ große Trennung zwischen Branding und Sales-Maßnahmen. Ne? Das kommt ja, schließt sich ja dann an, weil eigentlich müsste man ja sagen, wenn man Multi-Touch-Attribution hat, plus nochmal irgendwelche indirekten Effekte bestimmt und so weiter, müsste man ja eigentlich auch eine einheitliche Messung hinter den Marketing-Erfolgen haben, sowohl im Branding-Bereich als auch im Performance-Bereich. Das passiert nicht. Ne? Also ich kenne jetzt kaum ein Unternehmen, was das irgendwie macht. Also HelloFresh
ist ja gut, dafür gibt es ja auch noch mal das Econometric Modeling, also oder Media Mix Modelings, die das ja noch mal ganzheitlich auf eine andere.
Ja, das Problem ist nur, da bist du natürlich auf einer statistischen Ebene unterwegs, ne? So, und Google, Facebook und so weiter, die meisten Aussteuerungssysteme bewegen sich auf Einzelnutzerebene. Ne? Das heißt, du klickst da, du trackst einzelne User Journeys. Und das zusammenzubringen, ne, diese statistische Welt und sozusagen die Cookie, Ad-ID, User-Welt, die zusammenzubringen in einer sinnvollen Art und Weise, ne, das ist konzeptionell gar nicht so einfach und in der Umsetzung dann eben nochmal zusätzlich. Also brauchst schon Leute, die wirklich checken, was da passiert und dann auch noch Leute, die willens sind, in den Marketingabteilungen dann auf Basis dessen zu agieren. Und das, was ich zumindest sehr, sehr häufig noch treffe, ist, Branding-Advertiser, die halt sagen, das ist nicht meine Welt, ich bin hier weiter auf der Bekanntheit und Consideration und was auch immer. Und Performance-Marketeers, die auf der Ebene, die Typen haben alle keine Ahnung, ich mache hier CPO und CAC und so. So, und eigentlich müsstest du ja quasi eine einheitliche Sichtweise finden, auch wenn die natürlich nicht korrekt ist, aber sie viel besser ist als die derzeitige Sicht, wo du ein Brand-Budget hast, du hast ein Performance-Budget und die Durchlässigkeit dazwischen ist eigentlich nicht gegeben. Wie auch, ne, weil du natürlich keine einheitliche Zahlenbasis hast, auf der du das bestimmst. Und ich glaube, die Schwierigkeit zu sagen, eine einheitliche Zahlenbasis könnte ich nur herstellen, wenn ich hier in dem Branding-Bereich sozusagen mit indirekten Modellen und Effekten arbeite und das dann runterrechne auf die gleichen KPIs. Sehr annahmengetrieben, das ist sehr diffus, ist unklar.
Absolut, absolut.
So, und dann gleichzeitig diese harte Welt, das vermeintlich harte Welt des Performance-Marketing. So, und es fällt Leuten, merke ich immer wieder, sehr schwer, aufgrund des unterschiedlichen Härtegrades diese Ansätze zusammenzubringen. Und das wäre eigentlich die Voraussetzung, damit das, was du aus dem Multi-Touch-Modell rauskriegst, dann wirklich actionable wird.
Ja, so. Die Frage ist halt auch, wann ist der Druck so hoch, dass man sowas machen muss und ja, auch das bereit ist, es zu bezahlen. Also im E-Commerce, bei Händlern ist das vielleicht jetzt schon so, ne, dass, sagen wir mal, HelloFresh oder auch Zalando oder so geringe Margen haben. Bei den Herstellern ist es natürlich so, da kann man sich ja wirklich zu Recht fragen, wenn ich jetzt auch keine Herstellermarken berate oder so, aber ist nicht nach wie vor die Zeit, wo ich sagen würde, solange es das Fernsehen noch gibt oder solange es sich noch irgendwo zu Festpreisen große Medienmassen einkaufen kann oder große Reichweiten, große am Ende der Augenpaare Menschenmassen einkaufen kann, mache ich das und ziehe das durch, bis es nicht mehr geht, weil damit bin ich gut gefahren. Ne? Und dieser Umbruch kommt ja sehr schleichend und der kommt halt dann für Händler logischerweise früher als für die Marken selber. Und da glaube ich, ist es bei vielen Marken einfach auch noch nicht so nötig, das so zu machen in der Komplexität.
Aber ist das so schleichend? Weil Mediennutzungswandel, speziell seitdem wir das Smartphone haben, also ich nehme das als Exponentialkurve wahr. Also du hast irgendwie früher 50 Jahre gebraucht oder 30 Jahre, um 50 Millionen Leute mit dem Radio zu erreichen. Und also die Zeitfenster werden immer kürzer.
Absolut, aber was ich mir zuletzt angeschaut habe und was mir auch wirklich beeindruckend ist, es gibt jetzt halt irgendwie gerade im Bereich Fernsehwerbung nochmal eine Welle von Firmen, die sozusagen sehr performance-orientierte Fernsehwerbung anbieten. DCMN in Berlin, Videobeat aus Hamburg oder so Firmen, die man vorher nicht kannte, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass es so eine Chance gibt für solche Firmen. Aber scheinbar kann man aus diesem Fernsehkanal noch mal mehr rausquetschen, noch mal mehr Leute jetzt wieder ins Fernsehen reinholen auf diese performance-orientierten Modelle. Das hätte ich nicht so kommen sehen. Und es ist aber auch da, das zeigt der Markt. Und das wird jetzt auch noch wieder eine Weile gehen für viele Brands. Und also da, glaube ich, ist noch ein bisschen Leidensdruck da. Aber ich gebe dir recht, das ist exponentiell wahrscheinlich und irgendwann ist es rapide weg. Mhm. Ja, jetzt höre ich überall, wenn alle Leute sagen, wenn jetzt noch mal eine kleine Konjunkturdelle kommt, dann ist es Zeitschriften-Business komplett tot. Ne? Weil es gibt jetzt ja auch noch viele Zeitschriftenanzeigen. Ja, und viele, viele Jahre, nachdem wir schon längst die Zeitschrift für tot erklärt haben, gibt es da jetzt auch noch ein doch okayes Business und viele geben da Geld aus für Media. Und dann höre ich jetzt, okay, aber das ist jetzt wirklich die letzte, jetzt noch einmal Konjunktur, dann kommen die, dann geht da gar nichts mehr rein. Mal gucken, ja, mal schauen. Aber noch ist es nicht so weit.
Ich glaube, du hast recht, es dauert dann doch immer länger, als man so denkt. Ich glaube, nur das einzige Problem ist, warum man doch irgendwie als Markenhersteller frühzeitig reagieren muss. Man braucht natürlich dann andere Fähigkeiten, ne, um in dieser Welt zu bestehen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt die durchschnittliche Marketingabteilung eines FMCGlers anguckt, wie viele Leute sind dann in der Lage, diese Multitouch-Attribution-Themen, wie kombiniere ich Media-Mix, Modeling, so, ne, das kompetent zu bearbeiten, ist schon fragwürdig, zumal natürlich das zusätzliche Problem, was die Kollegen ja noch haben, ne, und deswegen, wir machen es uns immer relativ leicht, bei so einem Zalando oder Trivago oder sonst irgendwas, weil du natürlich Online-Conversions hast, die du direkt messen kannst, ne, also da Ursache und Wirkung zusammenzubringen, ist relativ einfach. Aufgrund des fehlenden Closed Loop bei der indirekten Distribution im Offline oder auch bei Amazon, ne, ist eigentlich egal, dadurch, dass du die Conversion immer nur dich dem annähern kannst, ist natürlich für die Modelle zu finden, die halbwegs die Marketingrealität mit modernen Methoden abbilden, ist ja nochmal eine ganz andere Komplexität, weil natürlich sozusagen das Conversion-Element fehlt. Ne? Deswegen glaube ich auch, ist meine These auch, selbst wenn Direct-to-Consumer für die gar nicht so relevant werden wird, ne, würde ich trotzdem als Markenhersteller auch in Direct-to-Consumer investieren, einfach um besseres Marketingverständnis aufzubauen. Ne? Weil Direct-to-Consumer ist halt deine Chance, zu Verständnis aufzubauen, wie eigentlich Marketingkanäle sehr kleinteilig wirken, auch auf der Botschaft- und Kommunikationsebene. Und ich glaube, alleine, wenn du verstehst, mit der und der Botschaft oder mit der und der Kette von Content bin ich in der Lage, die Kunden anzusprechen und das dann mal hart zu sehen. Selbst diese Erkenntnis, wenn du die dann auch konsequent auf andere Marketingbereiche, die indirekte Distribution ansprechen, applizierst, selbst das, selbst wenn das Direct-to-Consumer-Business defizitär sein sollte, ne, ist aus meiner Sicht ein sinnvolles Investment, um auch die Leute so auszubilden. Ne. Weil ich glaube, da ist eine Riesenchance und ich glaube, das ist ehrlicherweise auch die Rechtfertigung, warum die DCMNs und Videobeats dieser Welt gut funktionieren, ne, weil die sozusagen das, was die Group M und die Omnicom und die Mediacom und sowas über Jahre, was heißt falsch gemacht haben, kann man jetzt nicht, aber sozusagen
für sich selbst, ja.
Für sich selbst
nicht falsch.
Auf Basis von sozusagen jetzt Kickback-Modellen und so weiter falsch incentiviert gemacht haben oder nicht im Sinne des Kunden konsequent incentiviert gemacht haben, diesen Innovationsgap, den holen die jetzt eben auf, ne? So und sagen einfach, ich gehe jetzt zu einem Markenhersteller und steuere das jetzt aus, wie ein About You oder ein Zalando oder ein Trivago das machen würde. Und ich glaube, da steckt halt nochmal ein wesentlicher Effizienzgewinn, ne? In einfach dieser veränderten Aussteuerungslogik, indem ich halt täglich Spots nachoptimiere, Direct Responses messe, gucke, ist Jeremy's Next Topmodel besser als, keine Ahnung, The Voice, ne? Und dann mache ich eben mehr The Voice. Und das sehr kleinteilig, alleine schon dieses Potenzial zu heben, das haben die traditionellen Media-Agenturen halt nicht gemacht und das machen jetzt eben die DCMNs und Videobeats dieser Welt und ich glaube, das wird sicherlich auch noch eine Zeit lang tragen und vielleicht auch dazu führen, dass die Omnicoms und Group Ms und so weiter mal drüber nachdenken, ob das, was sie da machen, eben so gut ist.
Ja, so. Absolut. Zwei Kategorien, die sich durch Direct-to-Consumer stark verändert haben, sind ja einmal zum einen natürlich Fashion und Textil. Das andere ist Consumer Electronics. Consumer Electronics, welche Trends seht ihr da?
Also auf den ersten Blick ist natürlich da jetzt der ganz große Niedergang. Ne? Alle reden über, weiß ich nicht, die Probleme in dieser Branche, die auch gerade Händler dort haben. Gleichzeitig finde ich, sieht man da auch dann wieder, also jetzt spontane Antwort, zumindest ein paar Beispiele, wo sich, ich glaube, das kann man schon fast Vertical Brands nennen, durchgesetzt haben, sowas wie Beats oder sowas. Ne? Das ist also die Kopfhörermarke oder ich glaube Sonos würde da auch drunter fallen vielleicht sogar noch. Ja. Also eigentlich kann man sagen, eine Kategorie, also ich habe das jetzt vorher nicht durchdacht, aber zumindest, wenn ich so drüber nachdenke, ist eine Kategorie, die schon sehr so reif für Disruption zu sein scheint. Und dann auch sieht man trotzdem, gerade in dieser Kategorie passieren auf einmal Innovationen oder da kommen Firmen raus, die dann auch über andere Kanäle, Beats sicherlich sehr stark über Influencer-Marketing oder so, oder über halt ein ganz starkes Produkt wie bei Sonos, wo da wirklich eine ganz besondere Produktqualität da ist, sich dann wiederum durchsetzen können und trotzdem da sehr, sehr erfolgreiche Businesses aufbauen. Also insofern ist das vielleicht eine ganz spannende Kategorie, weil die halt schon ein bisschen weiter in der Zukunft ist als andere und man sieht halt, was passiert. Der klassische Händler hat massive Probleme und fragt sich, wie kann ich mich differenzieren, was kann ich tun und gleichzeitig entstehen halt Marken, die das neu denken und auch neue Ansätze haben und aus genau den Logiken heraus, die wir gerade besprochen haben, ne? Entweder eine sehr hohe Emotionalisierung, siehe Beats, oder eine sehr starke Produktqualität, siehe Sonos. Also jetzt, sagen wir mal, unvorbereitete Antwort, scheint alles so, als wenn wir recht hätten.
Ich würde auch sagen, das sind eigentlich dieselben Mechanismen sogar relativ weit fortgeschritten, weil der Online-Share oder der Digital-Share in dem Bereich so hoch ist. Ne? Also wenn du guckst, so ein Anchor, die quasi on Amazon only angeblich Milliarden Umsätze machen, ist immer die Frage, wie nachhaltig ist das, aber beeindruckend. Ne? Und genau, Beats, ne, zu sagen, ne, Bose, go away mit deinem Noise Cancellation, we are where the party is, Kopfhörer. Ne? Also ob der jetzt besser ist als Bose, keine Ahnung, aber sozusagen die Positionierung zu sagen, ne, wir machen hier nicht Noise Cancellation, sondern wir sind, wo die Coolen sind. Sehr, und Sonos eben wirklich objektive Produktvorteile. Und dann siehst du auch so Marken wie Schalltech, ne? Wie ja quasi ein Konglomerat sind, Klarstein und diverse andere Konsumentenmarken, die auch über 100 Millionen Umsatz machen aus Deutschland. Sehr stark on Amazon, on eBay, aber eben auch Direct-to-Consumer direkt. Also insofern würde ich auch sagen, sind da die Mechanismen sogar relativ weit fortgeschritten.
Der Markt erzwingt es einfach. Also das ist einfach ein Segment, insofern interessant, dass du es ansprichst, das halt schon sehr stark in der Zukunft lebt. Und dann sieht man halt diese Entwicklung, die wir vielleicht in anderen Segmenten noch nachholen werden. Wahrscheinlich dauert es halt noch eine Weile, bis es dann irgendwie in weiß ich nicht, im Parfum-Bereich oder ich weiß es jetzt, also irgendwie solche Entwicklungen gibt. Ne? Aber das, da ist es halt so, da sind die Amazon-Player, da sind die Direct-to-Consumer-Brands, da sind die Probleme der Händler, alles schon in einem viel reiferen Stadium sichtbar.
Ja, und ich finde, da, eigentlich in China zum Beispiel, ist mein Verständnis zumindest, jetzt kein Chinesisch, aber dass das zum Beispiel dort eine der Hauptkategorien ist, also Beauty, wo Influencer, chinesische Influencer eben dieses Thema, wir machen nicht mehr Werbung für Drittmarken, ne, sondern wir kreieren unsere eigene Marke. Ne, das ist ja ein sehr starker Trend, der in China schon deutlich weiter fortgeschritten ist. Influencer werben nicht mehr.
Kommt. Stefanie Giesinger, die mit DM kooperiert.
Ne? Ja, aber eben nicht mehr mit DM, ja. Ne, sondern also
das sogar direct to consumer.
Direct. Ja, also dass du quasi sagst, ich mache es zwar on Amazon oder ich mache es, ne, oder ich mache es vielleicht auch sogar direkt oder ich mache es on Zalando oder on About You, aber ich bin im Prinzip meine eigene Marke. Das, was so Lena Gerke macht, ne, so, das ist wohl in China nochmal deutlich weiter fortgeschritten und das müsste eigentlich in diesem Elektronikbereich auch wunderbar funktionieren und im Beauty-Bereich umso mehr. Ne? Also wieso sollte jetzt Rihanna nicht ihre eigene Duftmarke rausgeben, anstatt für irgendeine LVMH-Geschichte zu werben? Muss sie eigentlich nicht. Wahrscheinlich würde sie es auch so hinkriegen. Ne? Also insofern, ich glaube, oder die Beckhams oder sowas. Also ich glaube, wenn du jetzt wirklich Global Reach hast, und die sich jetzt verstehen, ich habe es gerade gelesen, gibt es Krise, aber egal. Also wenn die sie jetzt...
die haben es erstaunlich lange geschafft, die beiden.
Absolut. Muss man sagen,
das ist ja unfassbar eigentlich.
Ja, genau. Also wenn die sich nochmal zusammenraufen, ja. Da kommt das eine oder andere Millionchen, ist ja. Da im Beauty-Bereich sicherlich noch zu verdienen.
Ja. Das ist spannend, was du sagst. Also Influencer sind natürlich für uns auch als Plattformbetreiber und aufgrund der Art und Weise, wie Influencer natürlich unsere Plattform nutzen, super spannend. Ja, wir generieren damit natürlich auch viel Inventory, wenn du so möchtest, schaffen denen natürlich auch eine hohe Reichweite. Auf der anderen Seite ringen sie ja genauso mit uns um die Marketing-Dollars, wenn du so möchtest. Ne? Das, aber ich finde das spannend, dass in China tatsächlich die Entwicklung dann so schnell voranschreitet, ja, dass sie halt Direct-to-Consumer-Business selber aufbauen.
Hast du Influencer mit eigener Produktionskapazität? Ja? Also dahinter.
Eigentlich ist das ja so, Teleshopping war ja früher auch nicht anders. Ja? Da haben sich ja auch Influencer, ja,
absolut.
TV-Verkäufer, so gesehen, ja auch Slots gemietet. Und,
die größte Story der Welt in dem Bereich ist ja gerade in den USA, diese ganze Jenner Kardashian-Familie, ne? Wo dann irgendwie 24-jährige Mädels dann irgendwie Selfmade-Billionär oder so werden, halt genau wegen sowas.
Und das ganz ohne Bitcoin, also einfach mit so ehrlich,
genau.
Und das mit ehrlichem Geschäft, das ist ganz, ganz spannend.
Und das wird natürlich, irgendwie, wenn es in Asien da ist, wenn es in den USA da ist, dann würde ich mal sagen, dann wird es in Deutschland oder in Europa auch halt eines Tages da sein. Die Frage ist nur, ist es noch die Generation von Lena Gerke und so oder ist es doch noch eine Generation danach? Also es ist am Ende auch eine Frage von vielen Zufälligkeiten, glaube ich. Ist das Mädchen dann konkret so geschäftstüchtig und willens und gierig oder braten oder wer kriegt's dann hin, ne? Also ich meine, offensichtlich sind die Kardashians und Jenners nun wirklich sowohl sehr geschäftstüchtig als auch sehr gierig, weil es halt alles als auch gut beraten, da kommt halt alles
zusammen.
Das ist halt, das musst du auch erstmal so als Naturphänomen dann wieder treffen, auch wenn das Umfeld jetzt vielleicht in Deutschland schon da ist, aber es gibt halt dann noch nicht denjenigen, der aus dem perfekten Umfeld das jetzt so raus destilliert, und da muss man mal gucken, ob das jetzt in dieser Generation, der jetzt gerade ganz großen Influencer sein wird, oder halt dann in denen, die jetzt in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich kommen. Aber ich glaube, es wird kommen.
Aber ich glaube, was ja schon eine zugrunde liegende Entwicklung ist, und die ist schon sehr, sehr spannend, und das läuft auch wieder gegen die Markenhersteller. Ne?
Das, und sehr schnell.
Das auf Social-Plattformen, ja, ne? Personen und personifizierte Marken funktionieren auf Social-Plattformen, egal ob es Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter vielleicht doch mal ein bisschen außen vor, aber es scheint auf Social-Plattformen, auch YouTube, ne, scheint da besser zu funktionieren als sozusagen die Institution, als Marke. Und ich glaube, das ist natürlich schon eine Herausforderung, ne, wenn du jetzt sozusagen als Nestlé oder sonst irgendwas eigentlich dir überlegen musst, wie personifiziere ich meine Marken. Ne? Weil wenn das wirklich so zu sein scheint, und das ist eigentlich ein relativ konsistentes Bild, was wir sehen, dass sozusagen jetzt eine Einzelperson oder eine Person...
Geht es nicht um Themenkompetenz?
Naja, also unsere Wahrnehmung ist zumindest, dass Personen auf Social-Plattformen besseres Engagement und Responses erzielen als Institutionen. Ne? Also es ist viel schwerer, eine, Pringles Company Page aufzubauen, als jetzt irgendwie Personen zu finden, die für sowas
Trusted Advisor für
übrigens ist es wirklich auch bei mir jetzt eine späte Einsicht. Ich habe auch lange irgendwie gesagt, okay, ich schiebe alle die Reichweite, die ich vielleicht bekommen kann, auf UMR, ne, weil ich wollte, dass UMR groß ist, und dachte mir, das ist nachhaltiger und das ist besser, wenn ich mich selber socialmäßig eher zurückhalte und so ein bisschen meinen normalen privaten Kram mal Leuten gratulieren oder mal hier irgendwas Nettes Privates posten. Aber eigentlich ist das aus meiner Sicht, habe ich vor ein paar Wochen dann doch irgendwie realisiert, falsch. Man muss UMR weiter groß machen, aber ich müsste eigentlich mich selber auch noch mehr engagieren. Mache ich jetzt ein paar Wochen bei Instagram zum Beispiel, um größer zu sein. Das ist jetzt bei Flo, der hat jetzt...
Was machst du genau auf Instagram?
Ich fange das an auszuprobieren. Ich poste da jetzt halt mehr, mache Stories, habe jetzt mal eine Kollegin, die da so mein Leben ein bisschen mehr begleitet. Das ist mir ehrlicherweise auch ein bisschen unangenehm, aber es ist halt geschäftlich wahrscheinlich total richtig. Und das sehe ich jetzt halt so langsam ein, wenn ich mir das alles angucke, was da so passiert, dann wird man sich dem, glaube ich, mit dem, was wir tun, sehr schlecht verweigern können. Und ich glaube halt, selbst im Business vom Flo, also so, ich rede ja auch dem Flo seit Jahren immer ein, dem geht es natürlich auch viel zu gut, allein zum Kriegen. Auch er macht ja alles, was ja auch die deutsche Mentalität ist. Erstmal alles, die Firma und Project A in dem Fall oder bei uns UMR, das steht im Vordergrund. Da sind im Zweifel dann irgendwie andere Gelder mit drin, andere betroffen, die Mitarbeiter, das muss alles erstmal nach vorne und man selber tritt zurück. Aber die Wahrheit ist, die Welt ist halt nicht mehr so, dass das belohnt wird, diese Bescheidenheit und diese, sondern die Welt belohnt halt Persönlichkeiten total überproportional mehr, als es früher war. Und deswegen habe ich jetzt sogar, okay, ja, irgendwie ein bisschen muss ich zumindest ein bisschen das mitspielen. Und dann ist das halt auch die Frage, wie viel will man da gehen und was hat das dann für andere Effekte aufs Leben, die ja wirklich nicht sehr, für mich jetzt nicht sehr wünschenswert sind. Aber man muss es zumindest sich mal anschauen. Und das ist schon verrückt. Also ich glaube, das geht halt hin bis zu den CEOs auch von großen Firmen. Also ich hab
was aber nicht schlecht ist, das Business wird ja persönlicher. Ne?
Das stimmt, aber ich sag mal so, Elon Musk ist natürlich perfekt. Ne? So, der steht für Tesla, Tesla ist Elon Musk umgekehrt. So, aber was macht ein Nestlé damit? Was macht ein Procter damit? So, ne? Also was machen die Henkels damit? Also weil du musst dir dann ja schon überlegen... Ne? Und ich glaube, das Missverständnis, was die Leute haben, ja, viele sagen ja, Influencer-Marketing ist tot, ne? Weil Facebook macht dann die Reichweite bezahlt und so weiter. Und ich würde sagen, ja, du musst auch der Influencer muss dafür bezahlen dann, für die Reichweite, ne? Weil ihr die natürlich auch anfangen zu monetarisieren. Bei Facebook angefangen, Instagram werdet ihr auch irgendwann monetarisieren. Ne? So, und das Gleiche wird ja bei LinkedIn passieren und so weiter, wo du zurzeit noch sehr viel organische Reichweite kriegst. Aber ich würde halt sagen, ist trotzdem wichtig, ne? Weil selbst wenn du bezahlen musst für deine Reichweite, wird es immer noch so sein, dass vermutlich...
Institution oder Person?
Die Institution mehr bezahlen muss für die Reichweite bei euch, ne, egal ob Instagram, weil sie weniger Engagement erzielen wird als die Person. Ne? Und der Witz ist ja, wenn du einmal verstanden hast, günstige Reichweite, egal ob organisch oder bezahlt, die wird immer günstiger sein, wenn ich ein höheres Engagement-Level habe. So funktioniert halt eure Welt, so muss sie funktionieren, weil nur dann kommt das Ding gut an. So, und damit ist ja quasi die Konsequenz, ich muss im Prinzip Einzelpersonen bezahlt pushen, weil das immer noch effizienter sein wird, als wenn ich jetzt eine Marke oder eine Institution oder OMR oder Project A, weil wahrscheinlich das Leben von Philipp Westermeier ein höheres Engagement erzielen wird auf Instagram, ne, als sozusagen OMR, die Firma. So, und deswegen macht es Sinn, kommerziell aus OMR-Sicht eher dich in den Vordergrund zu stellen oder weiß ich noch zwei andere Leute, kannst ja auch das auf mehrere Schultern stellen und deren. So, und das wird für Marketing Abteilungen in traditionellen Unternehmen sehr, 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 sehr schwer. Gründergeführte Unternehmen geht das noch, weil häufig der Gründer der perfekte Botschafter ist. Aber wenn man das anerkennt und dann gleichzeitig sieht, wie verändert sich Mediennutzung, ne? Also wenn du sagst, die sozialen Plattformen, egal ob ihr das jetzt seid oder YouTube und so weiter, wie sich die Mediennutzung verschiebt in Richtung der social-basierten Plattform. Und wenn man dann sagt, okay, man will da stattfinden, dann muss man eigentlich ein personalisiertes Konzept finden. Ne? So sind Marketingabteilungen nicht gebaut. Das wollen die CEOs sehr, sehr häufig nicht, weil sie gar nicht so im Vordergrund stehen.
Aber es ist eine andere Generation. Ja. Wenn man sich überlegt, die Generation, ich war mal Vorstandsassistent vor, weiß nicht, 15 Jahren. Da war halt undenkbar, dass einer der Vorstände damals von Bertelsmann bei Xing oder bei LinkedIn oder so ein Profil hätte. Das hatten die nicht. Die waren halt irgendwie anderweitig erreichbar und das mussten die auch nicht. So, jetzt ist es halt schon so, natürlich hat auch ein Zetsche und ein Höttges und wie sie alle heißen, überall LinkedIn und Xing-Profile. Das ist jetzt schon ganz klar. Und ich glaube, wieder eine Generation später werden wir sehen, dass die alle richtig echte Instagram-Profile haben. Also wahrscheinlich nicht die Person selber, aber die nächste Generation der CEOs. Also das ist, wahrscheinlich ist auch Matthias Döpfner der Letzte, der Springer-Chef ist, ohne bei Instagram oder bei irgendwo den Plattformen aktiv zu sein oder so. Das wird nicht mehr sein und in Zukunft werden die CEOs, glaube ich, also nicht dieselben Personen, aber die nächste Generation, die dann ins Amt kommt oder die übernächste, wird wie selbstverständlich Instagram. Also ich meine, man muss sich ja nur angucken, jetzt der amerikanische Präsident macht halt ganz groß Instagram und Twitter. Das ist ja auch ein bisschen... Das nimmt ja nur eine Entwicklung vorweg, die vielleicht so schnell nicht gekommen wäre, weil der ein sehr spezieller Mann ist. Aber das wird so sein. Ich würde sogar sagen, jetzt mal, um mal eine ganz krasse These rauszuhauen, der in den nächsten oder übernächsten Präsidentschaftswahlen in den USA oder vielleicht noch ein Zeit weiter, so 8, 12 Jahre, da wird derjenige Präsident, der das Influencer-Game am besten spielt. Das wird dann vielleicht sogar irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ein ehemaliger Basketballstar oder sonst was werden, weil die halt dieses eine massive Reichweite haben. Was da jetzt gerade ein Wert geschaffen wurde für zum Beispiel so einen Typen wie diesen LeBron James, ne? Was der jetzt schon an Kultur und Gesellschaft beeinflussen kann, jetzt schon, als aktiver Spieler, das wird ja noch eher mehr werden. Die Marke wächst ja weiter. Ich würde sagen, solche Typen, die können auf einmal Präsident werden. Das ist unfassbar. Und das sind Effekte, da macht man sich, glaube ich, wenn man das jetzt nicht so strategisch und so mit so viel Genuss und Zeit dafür sich anguckt, wie wir das so dankbarerweise tun können bei OMR, dann wird dir das nicht so richtig klar, aber das wird kommen. Das wird irgendwie auch irgendwie so in Deutschland. Ne? Jetzt noch sind wir da zurück und noch kommt ein Friedrich Merz und hat eine große Marke und wird jetzt vielleicht Kanzler. Aber das in noch ein paar Jahre und dann ist derjenige, der da bei Instagram die beste Story erzählt, Kanzler. Das wird kommen.
Ja, und das ist, ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die man von Donald Trump lernen kann, dann das. Ja? Also schon beeindruckend, dass du quasi eben ohne das Intermediary traditionelle Medien oder in irgendeiner Form Medien einfach direkt mit deiner Audience oder mit deiner Zielgruppe
kommen. Gegen ja schon fast die Medien.
Ja, ne? Genau, also das ist schon beeindruckend. Also wie du siehst, wie sozusagen dadurch die Rolle der traditionellen Medien letztendlich zurückgedrängt wird durch Direct-to-Consumer. In diesem Fall jetzt nicht Business, sondern Kommunikation. Das ist schon irre, ne? Dass du letztendlich sagst, du brauchst eigentlich den Transmissionsriemen New York Times oder Transmissionsriemen Washington Post. Der ist okay, wenn er dich supportet. Ne? So, das ist natürlich besser, weil das nochmal eine andere Credibility. Aber eigentlich brauchst du den nicht mehr. Und ich glaube, das gilt sowohl eben für Personen, die politische Ziele verfolgen, es gilt für Leute im Business. Und das ist eigentlich schon, muss man sich eben auch nochmal, spricht auch nochmal dafür, was bedeutet das eigentlich für traditionelle Medien? Ne? Also wie können die sich eigentlich positionieren als journalistische Plattform in diesem Kontext? Auch eine sehr spannende Frage. Aber ich gebe Philipp 100%ig recht, die meisten Unternehmen sind, wenn du jetzt die Aufstellung von Marketingabteilungen, handelnde Personen anguckst, auf diese Entwicklung sehr wahrscheinlich nicht gut vorbereitet.
Das sind noch nicht die Menschen, die natürlich da jetzt so nativ reingewachsen sind. Das wäre jetzt auch unnatürlich, glaube ich, wenn Herr Höttges oder Zetsche oder sowas auf einmal anfangen, sowas zu machen. Da musst du ja auch ein bisschen reinwachsen. Ich habe jetzt auch deswegen für mich
die Kompetenzen entwickeln.
Ne? Genau, man muss damit jetzt anfangen.
Form von Senden, ja.
Absolut, aber das ist halt, das lernst du halt schwieriger, wenn du dann irgendwie über 50 bist und das 30 Jahre lang anders im Konzern auch dir vorgemacht wurde und du da anders erzogen wurdest. Und ich glaube, dass das aber sich verändert und auch natürlich wieder neue Chancen bietet. Also es ist ja toll, was man dann auch für Unternehmenswerte abseits von Plattformen schaffen kann, ohne durch Auktionsverfahren durchzumüssen, wenn man da vielleicht einen CEO hat, der das gut kann oder der dafür irgendwie vielleicht ein offenes Ohr hat und das irgendwie versucht, ein bisschen progressiver zu spielen, dann ergeben sich wieder neue Möglichkeiten. Also da ist auch wieder mein Lieblingsbeispiel die Fashion-Industrie, wie auch eins aus Personen tolle Marken geworden sind. Das sind eigentlich sind das ja nur Marken, also nur Personenmarken, die man da kauft für viel Geld. Kaufst du ja dann irgendwie, wie heißen sie alle, Armani oder Lagerfeld oder das ist alles Ikonen, aber Personenmarken. Und das wird man ein bisschen, glaube ich, auch in anderen Branchen sehen, dass halt Personenmarken zumindest in eine klassische Marke mit reinspielen oder reinlappen. Das kann dann der CEO sein oder der Gründer oder sowas. Ne?
Das sind natürlich auch neue Herausforderungen für und Anforderungen letztendlich an CEOs und zukünftige Leader.
Absolut.
Ja, gibt es ja auch sicherlich. Es gab ja auch schon in der Vergangenheit die Gründer, die für ihre Marken einstanden. Da gab es ja auch gute Beispiele und schlechte Beispiele. Ich glaube, das wird dann noch visibler werden. Ne? Ja. Wie unterscheidet ihr eigentlich oder wo seht ihr den Unterschied für euch zwischen Facebook und Instagram?
Das eine ist abnehmend, das andere ist aufstrebend, oder? Hör ich jetzt immer.
Das ist mir jetzt ein bisschen zu einfach.
Also klar, ist natürlich jetzt ein bisschen provokativ, aber tatsächlich ist es jetzt auch so, dass mich die Facebook, ich habe ja gerade erzählt, dass ich jetzt entschieden habe, da ein bisschen mehr zu machen und auch irgendwie dahin geschubst wurde von Mitarbeitern und Freunden und so. Und der Auslöser dessen war jetzt nicht die Facebook-Welt, sondern eher die Instagram-Welt, weil halt Facebook dann doch wieder noch ein bisschen eher persönlichere Freundeskreise ist, also auch natürlich jetzt viel mehr als das, ne? Weiß nicht, wie viel 4000 Freunde ich da jetzt habe oder so, also so viel habe ich natürlich nicht, aber dennoch ist das irgendwie ja so ein bisschen weniger Storytelling, sondern man postet mal was, man macht mal dies und jenes, und Instagram mit diesen ganzen Videos und Fotos ist das schon nochmal eine andere Welt. Das erinnert mich ein bisschen ja auch an Fernsehgucken. Man sitzt dann abends da und guckt irgendwie Filme oder kleine Filme oder es ist ein anderer Konsum, ein viel spielerischer, übrigens auch erfreulicherweise zumindest aktuell viel positiverer. Da gibt es weniger, zumindest erlebe ich da weniger Trolle, weniger jetzt Hass oder so. Oder ich erlebe das bei Facebook auch tatsächlich nicht so, aber das ist da einfach, glaube ich, weniger eingebaut. Gibt so das Herz und nichts anderes. Und ja, das ist natürlich die viel visuellere Welt und die noch mehr vielleicht Native-Mobile-Welt als Facebook. Und es hat bei mir jetzt den Impuls, er hat diese Plattform den Impuls gegeben, mehr zu machen. Das hätte ja schon bei Twitter passieren können, da habe ich natürlich auch ein bisschen was gemacht. So. Aber bei Facebook hatte ich den Impuls, jetzt nicht so mehr aus Business-Erwägung oder aus Reichweiten-Erwägung mehr zu machen als das normale Private. Bei Instagram, als ich das so gesehen habe, was da jetzt gerade passiert, da habe ich gedacht, okay, puh, irgendwie, da muss ich irgendwie mal gucken, dass ich da einen Fuß reinkriege.
Ja, also kann das eigentlich nur genauso, also vielleicht ganz kurz zusammen. Genau, also Instagram ist für mich auch eher Entertainment, visuell. Und Facebook klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber so ein bisschen ernsthafter, eher Informationen. Ich ziehe in der Tat immer noch relativ viel Informationen in meinen Facebook-Feed, weil ich einfach Leuten folge, die dann eben gleichzeitig was auf Twitter und Facebook teilen, irgendwelche Artikel, ne, was du jetzt auf Instagram eigentlich gar nicht hast. Genau, und eher vielleicht privater Informationscharakter und das andere eher Entertainment, ja, und visueller. Aber ich glaube, die Attention Span, ne, also ich glaube, wenn du so guckst bei YouTube hast du vielleicht so die längste, ne, dass du wirklich dir dann Sachen anguckst. Dann kommt Facebook und dann Instagram schon sehr flüchtig, nehme ich zumindest so wahr. Nochmal vielleicht von dem, wie lange man da sich bewegt. Aber das ist jetzt auch jetzt eine persönliche Sicht, ob das jetzt insgesamt so ist.
Ich hätte aber noch eine Frage an euch zum Abschluss. Was würdet ihr tun? Eine Sache, die wichtig wäre, wenn ihr für einen Tag Mark Zuckerberg wärt?
Also, es gibt ja so, sagen wir mal, also ich sehe natürlich, wenn ich auf Facebook gucke und bin da jetzt auch Kleinaktionär und alles und irgendwie Partner und Nutzer und viele, also insofern sehe ich natürlich eine Plattform jetzt gerade halt auch Facebook so als Gesamtkonzern, der auch eine harte Zeit durchmacht, ne? Durch sicherlich selbstverschuldete und unverschuldete Probleme, die aufgetaucht sind. Und ich glaube, was es nach wie vor für meinen Geschmack, wenn man so klassische Krisen-PR auch anguckt, was macht man? Erstmal den Fehler akzeptieren. Und dann ist ja, glaube ich, das Nächste, was man dann jemandem empfiehlt, ist, ihn dann to overcorrect, also ihn noch mehr als zu korrigieren, also noch mehr zu tun, als ihn zu korrigieren. Und da hätte ich jetzt gesagt, dieses overcorrect hat man jetzt, glaube ich, in der Breite der Gesellschaft nicht so erlebt. Man hat, glaube ich, jetzt erlebt, auch mit den verschiedenen Anhörungen, es gibt ein Verständnis dafür, dass auch Sachen falsch gelaufen sind, ob die nun bewusst oder ob man das hätte ändern können oder ob man das jemals in der Lage gewesen wäre, es besser zu machen, weiß man nicht. Aber zumindest, da sind Sachen passiert, die nicht hätten passieren dürfen und das wurde irgendwo akzeptiert. Diese Phase des Overcorrects, also in diesem zweiten Cycle der Krisen-PR, die finde ich jetzt, glaube ich, dass viele Leute freuen würden und das anerkennen würden und dass es auch vielleicht clever wäre, dann noch mehr so ein Overcorrect zu machen. Jetzt nicht, weil ich mir das wünsche, sondern eher so, weil ich glaube, dass es der Firma und allen gut tun würde in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja, also vielleicht zwar, also ich glaube, das Kommunikationsthema ist wichtig. Dann also das Thema, was ich sehr spannend finde, oder die Entwicklung, die ich gerade sehe, eine Zunahme von LinkedIn gefühlt für mich. Das heißt, also ich würde, wenn ich Mark Zuckerberg wäre, mir irgendwas im Business-Kontext überlegen, wie ich da erfolgreich sein kann. Das wäre sicherlich etwas, was vielversprechend ist. Und ich glaube, dann muss Facebook, glaube ich, für sich überlegen, wie wollen Sie in Zukunft dastehen in diesem ganzen politischen Kontext? Und ich glaube, wenn ich die beiden wäre oder wenn ich Mark Zuckerberg wäre, ich würde mir überlegen, wie komme ich aus dieser, wie nehme ich den ganz klaren Standpunkt zu diesem Thema politische Meinungsmache auf Facebook ein? So, und ich glaube, das wäre etwas, mit dem ich mich beschäftigen würde, sehr intensiv. Machen die wahrscheinlich auch. Also ich meine, wer bin ich jetzt da, irgendwie Mark Zuckerberg Ratschläge zu geben? Aber das ist für mich eine der Fragen, die man lösen muss.
Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Sehr gerne, sehr gerne.
Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.